herzlich willkommen bei der vierten Folge vom Strick mich Sommercamp Podcast 2021. Mein Name ist Martina Behm, ich bin Strickdesignerin und ich bin eure Gastgeberin sowohl hier in diesem Podcast als auch beim Strick mich Sommercamp. Das Strick mich Sommercamp ist ein virtuelles Strickcamp, bei dem wir 6 Wochen lang gemeinsam stricken und uns dabei Hörbücher anhören. Die Anmeldung ist kostenlos im Strick-mich-Netz, wo wir uns auch alle gemeinsam dann noch austauschen können. Es gibt tolle Goodies für Teilnehmerinnen und wir haben gemeinsam jede Menge Spaß. Das Hörbuch der Woche ist Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid von Alena Schröder, mit der ich auch gleich im Podcast sprechen werde. Ein total tolles Buch, das mir sowohl in der geschriebenen als auch in der Hörfassung super gut gefallen hat. Und das ging ganz vielen anderen Leuten auch so. Ich wette, viele von euch kennen das schon. Und falls ihr es noch nicht kennt, ist jetzt eine super Gelegenheit, das Buch und die Autorin kennenzulernen und sich das dann gemütlich auf dem Sofa beim Stricken anzuhören. Wer Lust hat, Alena Schröder und Till Räther, den wir ja auch schon hier im Podcast hatten, live zu erleben, hat nächste Woche dazu die Gelegenheit. Am Mittwoch, den 18. August um 20 Uhr sind die beiden im Pfefferberg Theater in Berlin. Und zwar geht es da um die Buchpremiere von Tills Buch Treue Seelen, das wir hier ja auch schon als Hörbuch der Woche hatten. Und also wenn ich in der Nähe von Berlin wäre, würde ich mir das nicht entgehen lassen. Ich verlinke diesen Termin auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Alena Schröder. Unser heutiger Gast, unsere heutige Gästin, hat nach ihrem Studium die Henri-Nannen-Schule, Journalistenschule, besucht. Sie schreibt Kolumnen für Brigitte Mahm und das SZ-Magazin, betreibt zusammen mit ihrem Kollegen Till Räther einen sehr erfolgreichen Podcast namens Sexy und Bodenständig und hat im Januar ihren ersten großen Roman veröffentlicht. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Und seitdem steht der jede Woche auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich freue mich sehr, dass sie heute im Strick mich Sommercamp-Podcast zu Gast ist, Alena Schröder. Herzlich willkommen.
Hallo Martina, freue mich sehr.
Sag mal, was machen denn deine Häkelprojekte?
Ja, ich habe tatsächlich so in der Pandemie, als ich gemerkt habe, ich brauche doch noch irgendwas Hobbymäßiges, muss ich mir jetzt doch noch zulegen, also eigentlich wollte ich tatsächlich anfangen zu stricken. Ich kann leider nicht stricken und dachte, ich bringe mir das mal eben schnell irgendwie bei. Hab aber doch, weil ich kein besonders großes Talent für solche Sachen habe, gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und habe mich dran erinnert, dass ich ja mal häkeln konnte und das hatte ich dann schneller wieder drin und dann habe ich ein bisschen gehäkelt. Und dann habe ich aber irgendwann mir eine Ukulele gekauft und angefangen, Ukulele zu spielen. Und jetzt sind die Häkelprojekte so ein bisschen wieder sind ein bisschen in die Tüte gewandert und stehen hier in der Ecke und warten darauf, dass es vielleicht wieder Winter wird. Und dann häkel ich mir, glaube ich, einen Ukulelen. Gurt oder eine Ukulelentasche oder so.
Ja, das ist ja schön. Ja, es ist ja auch Handarbeit sozusagen und es hat auch mit langen Fäden zu tun im weitesten Sinn. Von daher ist genau. Es durchaus verwandt, würde ich sagen. Und entspannt sicherlich genauso schön. Ich klimper manchmal ein bisschen auf einer Gitarre rum, aber ich hab das nie so hingekriegt, dass es irgendwie vorzeigbar wäre.
Du meinst es auch nicht vorzeigbar und die Kinder lachen sich natürlich schrecklich, wenn ich da mit meiner Ukulele sitze. Aber das Tolle daran ist, und das ist mir jetzt auch gerade erst so bewusst geworden, dass man mit 4, 5 Akkorden schon echt verdammt weit kommt. Ja. Auf der Ukulele. Das Erfolgserlebnis war auf jeden Fall schneller da als bei meinen leider dann doch sehr kläglichen Strickversuchen. Ich muss mal bei dir ins Strickcamp kommen und mir das mal
Ich habe ein paar YouTube-Videos extra für Anfängerinnen. Das habe ich auch letztes Jahr in der Pandemie gemacht. Da hat meine Tochter mir gesagt, ja, mach doch mal was für uns Kinder, wir langweilen uns. Und da gibt es dann gibt es dann so ein, zwei Videos mit wirklich den Basics. Aber also ich will
okay,
dich auch
na,
nicht.
Die Nadeln habe ich noch und die Wolle habe ich noch. Also vielleicht, vielleicht steige ich nochmal ein, weil eigentlich würde ich es wirklich gern können.
Aus ganz egoistischen Gründen möchte ich eigentlich lieber, dass du dein neues Buch weiter schreibst, damit ich wieder was Schönes lesen kann.
Das kann ich wahrscheinlich auch besser. Let's face it. Das Stricken ist nicht mein Talent.
Also diese Woche empfehle ich ja unseren Camp-Teilnehmerinnen dein Buch Junge Frau am Fenster stehend abendlich blaues Kleid als Hörbuch beim Stricken anzuhören. Wie gefällt dir denn die Vorstellung, dass Menschen was völlig anderes tun, während sie deinen Worten zuhören?
Na, total super. Finde ich total gut. Erstens ist das Hörbuch ja quasi dafür gemacht, geradezu, dass man dabei was anderes noch nebenher macht, also Auto fährt oder kocht oder bügelt oder eben strickt. Und Stricken finde ich irgendwie, die Vorstellung alleine schon entspannt mich, so als würde ich selber stricken. Und außerdem muss man dann ja sich auch ein bisschen aufs Stricken konzentrieren und merkt vielleicht hier und da, ist man vielleicht ein bisschen gnädiger beim Hinhören und merkt vielleicht kleine, keine Ahnung, so ein paar Unsauberheiten im Stil oder so, die hören sich dann vielleicht schneller weg.
Ja, das ist, glaube ich, ein Irrtum.
Wirklich.
Ja, das,
wieder eine Illusion geraubt. Aber nein, ich finde es total schön und freue mich wahnsinnig, wenn und wüsste natürlich gerne, was für tolle Strickprojekte entstanden sind, während Leute Junge Frau am Fenster stehend abendlicht blaues Kleid gehört haben.
Ja, also es ist so, also ich habe das zumindest schon öfter gehört, dass wenn Menschen irgendwie was mit ihren Händen machen, dass sie dann eben umso besser sich auf das konzentrieren können, was so akustisch zu ihnen kommt. Aber natürlich bei einem Hörbuch, also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ab und zu, wenn dann doch einen jemand von der Seite anquatscht oder man vielleicht beim Spazierengehen ist und ein Motorrad fährt vorbei oder so, da verschwinden dann schon mal so einzelne Wörter oder Halbsätze. Also insofern ja, also es stimmt und es stimmt auf der anderen Seite nicht. Und die Projekte, die entstehen im Strick mich Sommercamp, also die gibt es dann auch auf Social Media zu sehen. Aber weil Stricken ja so ein bisschen länger dauert, gibt es wahrscheinlich dann außer von den ganz fleißigen Strickerinnen jeweils nur ein Projekt, das dann über die ganzen 6 Wochen entstanden ist. Aber dein Buch wird sicherlich dazu beitragen, dass die besonders erfolgreich und schön werden, die Projekte.
Das hoffe ich.
Ja. Hattest du denn beim Schreiben schon im Kopf, dass Junge Frau ein Hörbuch werden würde? War das für dich von Anfang an klar? War das ein Wunsch von dir oder war das ganz weit weg?
Also das war, als ich den Vertrag mit dem Verlag hatte, war das quasi mit vereinbart. Deswegen wusste ich das relativ früh. Und ja, das hat auch immer so ein bisschen was Gruseliges auf eine Art. Also als die Hörbücher dann kamen, habe ich erst kurz überlegt, ob ich mich traue, mir das anzuhören, weil es immer was ganz Merkwürdiges hat, sich den eigenen Text von jemand anderem vorlesen zu lassen. Und war mir nicht so sicher, ob ich das gut aushalte, mir das so anzuhören. Also nicht, weil ich an der Qualität des Hörbuchs zweifle, sondern weil es irgendwie eine merkwürdige, ja, es ist irgendwie eine merkwürdige Situation, so wie wenn man sich selbst im Fernsehen sieht oder so oder auf alten Filmen einen das manchmal merkwürdig anfasst. Aber ich habe es dann tatsächlich einmal ganz durchgehört auf einer längeren Reise. Und es war dann irgendwie. Es war mir auf eine sehr angenehme Art und Weise fremd und das war total schön. Also ich habe es wahnsinnig gern gehört, aber ich habe mir beim Schreiben an sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie das dann klingen könnte oder so.
Ich habe jetzt schon von zwei anderen AutorInnen gehört, dass sie ihre Texte komplett, ihre Bücher komplett einmal laut lesen, bevor sie sie abgeben. Machst du das auch?
Nein, das mache ich nicht. Ist aber tatsächlich ganz gut. Also bei so einem langen Manuskript, glaube ich, da fehlt mir die Puste für. Ich habe es manchmal gemacht bei kürzeren Texten oder Kolumnen oder so, wenn ich das Gefühl hatte, ich hänge oder mir fehlt noch so eine Schlusspointe, dann ist das manchmal ganz gut, wenn man sich es einmal laut vorliest und dann merkt man, wo der Text noch hakt oder wie der schwingt und ob das alles funktioniert. Also es ist tatsächlich ein ganz guter Trick, das mal zu machen, aber jetzt bei dem langen Manuskript habe ich das nicht gemacht.
Mm. Ja, das ist auch, glaube ich, echt so eine Ausdauerleistung, ein ganzes Buch sich selbst vorzulesen.
Ja, man vertut sich auch. Also ich habe jetzt ja tatsächlich auch so ein paar Lesungen und denke dann immer, ja, ach, 10 Minuten Lesezeit, da lese ich doch locker so ein Kapitel runter, aber es dauert doch deutlich länger, als man es vorlesen dauert deutlich länger als still selber im Kopf lesen.
Ja, und vorgelesen bekommen dauert auch viel länger als selber zu lesen. Und das ist eigentlich, also ich bin auch noch nicht so lange auf diesem Hörbuchtrip, aber ich finde, das kriegt irgendwie auch so ein angenehmes Tempo. Also ich habe ja dein Buch, habe ich verschlungen, als es rausgekommen ist als E-Book und habe es also sofort innerhalb von anderthalb Tagen oder so durchgelesen und habe es mir aber jetzt dann auch nochmal als Hörbuch angehört und ich habe so ganz andere Sachen plötzlich mitbekommen und auch noch mehr Details wahrgenommen und das war einfach auch nochmal ein richtig schönes Erlebnis, weil es, also es hat so was Ruhigeres. Also man kann ein Hörbuch ja nicht verschlingen, sondern man muss sich dann die Zeit nehmen. Also natürlich kann man es auch dann, also ich mache das dann, wenn es besonders spannend ist, höre ich das auch wirklich bei jeder Gelegenheit. Also wenn ich rausgehe und meine Hühner fütter, habe ich das dann an und wenn ich mit dem Hund gehe oder wenn ich irgendwas mache und natürlich auch, wenn ich stricke. Also man kann natürlich jede freie Minute dann dafür verwenden, aber an dem Tempo an sich ändert das nicht. Nichts. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, dass es dass wirklich nochmal die Hektik auch aus diesem Selberlesen nochmal so ein bisschen rausgenommen wird.
Ja, total. Ja, ist ein schöner Gedanke. Hast total recht.
Hattest du den Einfluss darauf, wer das Buch liest?
Nein, hatte ich, stimmt gar nicht. Doch, ich habe zwei Sprecherinnen Hörproben geschickt bekommen und durfte mich dazu äußern. Also und habe gesagt, dass mir Julia Nachtmann besonders gut gefällt. Und ja, bin da sehr, sehr glücklich mit. Also ich finde, sie liest es wahnsinnig schön. Sie ist eine tolle Schauspielerin und hat genau die richtige Stimme dafür. Also ich wollte gerne so eine Stimme haben, die so ein bisschen alterslos ist und die nicht ganz so jung klingt, weil sie ja sehr viele verschiedene Figuren, die auch sehr unterschiedlich alt sind, lesen muss. Und ich finde, das hat sie echt fantastisch gemacht. Also ich bin wirklich, wie gesagt, ich habe es hingekriegt, mir das selber einmal komplett anzuhören und das war keine Qual. Und das liegt, würde ich mal sagen, zu 20% an meiner Zufriedenheit mit meinem Text und zu 80% an Julia Nachtmann, die das fantastisch liest.
Das Buch ist ja eigentlich auch ein Berlin-Buch. Also Berlin spielt eine ganz große Rolle darin. Also es spielt über weite Strecken in Berlin und für eine der Hauptfiguren ist das auch so ein Sehnsuchtsort. Also da will man unbedingt hin, da geht das Leben ab. Aber Julia Nachtmann, die kommt ja gar nicht aus Berlin und sie lebt auch nicht in Berlin. Fandst du, dass das irgendwie ein Problem war oder findest du, dass es egal in dem Moment?
Also Julia Nachtmann ist, die ist ja Profi und das merkt man nicht. Ich glaube, sie lebt in Hamburg. Ich weiß nicht, ob sie auch Hamburgerin ist. Und ja, die hat eine richtige Schauspiel- und auch Sprecherausbildung und da hört man das nicht. Da muss man schon sehr genau hinhören. Es gibt wirklich nur eine Stelle, wo man auf die Idee kommen könnte, dass sie keine Berlinerin ist. Also es wird an ein oder zwei Stellen im Buch wird so ganz dezent berlinert und das macht sie zum Beispiel super gut, also da merkt man es nicht. Aber sie sagt an einer Stelle Havel. Und das Gewässer heißt Havel, also der Berliner sagt Havel. Aber wir alle kennen natürlich das Gedicht und alle haben gelernt, Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Das ist aber eigentlich die Havel. Aber das ist wirklich der einzige, winzige, minimale Lapsus in diesem 8 Stunden Lesemarathon.
Ja. Ja, ich hätte auch Haveland gesagt und nicht Haveland. Also,
okay,
ja, guck. Aber ja.
Bist du Berlinerin?
Das nee, gar nicht. Also ich komme aus Norddeutschland, also ich wohne im Kreis Segeberg und komme auch hierher. Ja, aber vielleicht passt es auch ganz gut, weil deine Figuren, also die Senta, eine der Hauptfiguren, die wächst ja im Norden von Mecklenburg auf, ne?
Ja. Genau.
Und da spricht man ja auch sehr norddeutsch und insofern ist da die norddeutsche Sprecherin, die dann sozusagen sich nach Berlin begibt.
Genau,
in der Haut ihrer Figur an. Passt dann doch ganz gut. In deinem Buch geht es ja ganz viel ums Muttersein. Also da sind verschiedene Generationen von Frauen und die sind auf ganz unterschiedliche Art und Weise Mütter. Und was mir aufgefallen ist, insbesondere jetzt nochmal beim Hören, die haben alle was gemeinsam und zwar finden sie sich selber als Mütter unzulänglich. Also die haben ein schlechtes Gewissen, die eine ist gelangweilt, die andere ist überfordert, aber also sie sind alle nicht so richtig, kommen mit dieser Rolle nicht so richtig zurecht. Und das ist ja eigentlich ein Tabuthema. Ich würde fast sagen, eines der letzten Tabuthemen, die wir so als Gesellschaft haben. Denkst du, dass dein Buch auch deshalb so erfolgreich ist, weil eben dieses Thema auch mitschwingt? Also es handelt natürlich von noch ganz vielen anderen spannenden Sachen, aber das ist mir aufgefallen.
Ja, das kann sehr gut sein. Und es ist schon verrückt, dass das so ein Tabuthema ist, weil ich ehrlich gesagt keine Mutter kenne, die diese Gefühle von Unzulänglichkeit nicht hat. Und wir auch nicht. Also die Themen in dem Buch, die sich ja wirklich über 100 Jahre strecken, bleiben ja ganz ähnlich. Also der Versuch, Mutterschaft und auch das Scheitern daran, Mutterschaft und eine Form von selbstgewählter Berufstätigkeit irgendwie miteinander zu verbinden. Das ist natürlich in der heutigen Zeit theoretisch möglich und vielleicht auch zum ersten Mal möglich. Also gerade für jemanden, der westdeutsch sozialisiert ist. Ich glaube, in Ostdeutschland könnte man das auch nochmal, ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Aber das Gefühl, immer alles nie 100% gut machen zu können, also weder das eine noch das andere richtig, richtig gut zu machen, sondern alles immer nur so halb gut. Und das bleibt ja. Und das ist ja immer noch virulent, auch wenn es natürlich theoretisch möglich ist und die Möglichkeiten für Kinderbetreuung und so weiter oder Teilzeitarbeiten und völlig andere sind und zum Glück ja auch die Väter heutzutage andere sind. Aber mich hat schon verblüfft, so beim Schreiben, wie nah mir diese Zwänge und auch die komplizierten Gefühle, die Frauen in den 20er und dann auch nochmal so in den 50er Jahren in meinem Buch haben, wie gut ich mich da reindenken kann in diesen Zwiespalt und dass Mutterschaft einfach immer mit komplizierten Gefühlen zusammenhängt und eben nicht immer nur mit Glücksgefühlen oder dem Gefühl von Zulänglichkeit und zwar vollkommen unabhängig, wie sehr man seine Kinder liebt. Das sind ja dann zwei vollkommen voneinander abgekoppelte Dinge, glaube ich.
Ja, also ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und auch wie wenig sich daran auch geändert hat, ne? Also diese Erwartungen, die von der Gesellschaft da sind, ne? Und das wird ja an die eine Hauptfigur, die dann eben ihre mecklenburgische Heimat verlässt und nach Berlin geht, das wird an sie ja auch so rangetragen, ne? Dass von ihr erwartet wird, den Haushalt zu schmeißen und sich aufopferungsvoll um ihre Tochter zu kümmern. Und dann in Form ihrer Schwägerin kommt dann immer dieses, ja, du machst dies nicht gut und du machst das nicht gut. Und selbst wenn einem das jetzt heute gar nicht so gesagt wird, irgendwo gibt es diese Schwägerinnen vielleicht dann in Form von irgendwelchen Instagram-Mutti-Accounts, die einem dann so vormachen, wie toll das alles sein könnte und wie perfekt sie die Pausenbrote ihrer Kinder schmieren und wie glücklich sie dabei die ganze Zeit sind. Das kommt eben doch immer wieder rum. Und deswegen fand ich das, dieses Thema so toll und dass das eben so eine Relevanz auch hat, dass du da das so schön aufzeigst in dem Buch.
Ja, also ich glaube, die Erwartung an die glückliche Mutterschaft und an die Glück, vor allem die glückliche und kompetente und nicht überforderte Mutter, das ist einfach immer noch da und das sind Ansprüche, denen man nicht gerecht werden kann. Und natürlich fühlt man sich dann unzulänglich. Geht ja auch gar nicht anders.
Da sind wir jetzt aber auch schon beim Thema Stricken, denn in deinem Buch kommt das Wort Stricken, ich habe erst gedacht nur einmal, aber es kommt zweimal vor. Und zwar beim ersten Mal eben als Vorwurf von der Schwägerin an die Hauptfigur Senta. Und da sagt sie, kannst du deiner Tochter nicht mal was stricken? Und ja, da wird es eben deutlich, dass das zu diesem zu dieser Erwartung, eine gute Mutter zu sein und diese Aufgaben, die eben auch zu den Stricken vielleicht auch gehört hat, dass die eben da waren. Mhm. Und die Senta, die wehrt sich ja dagegen. Mhm. Welches Verhältnis hast du denn selber zum Stricken und zum Handarbeiten?
Ja, also die Szene, die du jetzt gerade angesprochen hast, die spielt natürlich in den 20er Jahren, wo man eben nicht mal schnell zu H&M konnte und dafür 3,50 Euro einen Babystrampler kaufen. Also ich glaube, die Vorstellung, dass eine Frau gewisse handwerkliche Fähigkeiten, also handarbeitliche, ja eben auch handwerkliche Fähigkeiten mitbringt, ganz automatisch erlernt hat, die waren dann natürlich noch viel stärker. Also ich glaube, mir hat noch nie einer vorgeworfen, dass ich nicht stricke. Mein Verhältnis zum Stricken ist, ich bewundere es sehr, wenn man es kann. Ich wünschte, ich hätte es früher gelernt, sodass ich es jetzt schon richtig gut könnte. Ich merke, dass ich nicht sicher bin, ob ich nochmal die Geduld habe, es mir jetzt in meinem hohen Alter nochmal richtig beizubringen. Aber ich beneide Leute, die das gut können. Ich beneide auch Leute, die nähen können und die eine Idee haben und ein Projekt haben und sich dann halt selber, es ist ja auch was total Emanzipatorisches, wenn man halt sich selber Kleidung herstellen kann. Das ist ja was ganz, ganz Tolles. Also so wie ich Leute bewundere, die sich selber Möbel schreinern können oder so, oder die wissen, wie man Gemüse zieht. Alles Dinge, die ich nicht kann. Also wenn die Zombie-Apokalypse kommt, bin ich echt aufgeschmissen, weil ich kann weder Essen selber anbauen, noch kann ich mich selber mit Kleidung bedecken. Mhm. Ich kann all diese Dinge nicht und ich finde es total, ich finde es hat was ganz Selbstermächtigendes, wenn man sowas kann. Außerdem ist es wahnsinnig schön. Also, und es ist, wenn man was geschenkt bekommt, ich habe ein paar Mal, hat mir jemand was gestrickt und ich glaube, es sind die Geschenke, die mich immer am meisten gerührt haben, weil ich mir dann vorgestellt habe, dass jemand wirklich ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen damit zugebracht hat und vielleicht an mich dabei gedacht hat und mir was Gutes tun wollte und das ist was wahnsinnig Schönes.
Ja, ich glaube, das hat sich auch geändert über die Jahre und dass deine Protagonistin das so ablehnt und dass es irgendwann auch heißt, also sie strickt tatsächlich später ihrem Mann ein paar Socken, weil dem immer so kalt ist. Ne? Also sie kann es und sie macht es, aber sie findet es eigentlich blöd. Und ich glaube, dass das in der Zeit wirklich nochmal so einen anderen, so was anderes hatte. Das war eher so eine Pflicht. Also bei meiner Oma zum Beispiel, die war Jahrgang 1925, die hatte immer das Gefühl, sie muss Socken stricken für alle. Mhm. Und irgendwie, die hat immer die Geschichte erzählt, dass irgendeine Tante von ihr, bevor sie gestorben ist, eine ganze Truhe mit selbstgestrickten Strümpfen hinterlassen hat für ihre restliche Familie, damit die bis ans Ende ihrer Tage genügend Socken hatten. Und irgendwann hat meine Oma dann so gemeint, so nee, also eigentlich, sie findet das eigentlich blöd und sie möchte lieber sticken. Und dann hat sie angefangen, norwegische Tischdecken zu sticken und hat uns zugeschmissen mit dem Zeug. Aber da hat sie wahnsinnig Freude dran gehabt. Mhm. Und bei den Leuten, die ich jetzt treffe, die stricken, es überwiegt wirklich dieses, ich tue jetzt hier was für mich. Es ist jetzt nicht Pflicht, sondern ich mache das, weil ich es gerne möchte und auch vielleicht, weil ich einen Pulli möchte, der mir gefällt und der mir passt und den ich eben nicht so im Laden kaufen kann. Und in diesem Zwiespalt bewegt sich, glaube ich, oft auch immer noch die Wahrnehmung von Stricken. Ne? Einerseits, ja, das ist ja das Gleiche wie Putzen, Kochen, Unkraut jäten, halt so eine Pflicht für Frauen, von der man sich gerne befreien möchte. Und auf der anderen Seite eben dieses Selbstermächtigende, was du da beschreibst.
Ja, ja. Ja, ist lustig, die sockenstrickende Oma, also die Großmutter meines Mannes, die hat auch immer Socken gestrickt und die werden hier auch sehr gepflegt und in Ehren gehalten und sind irgendwie auch ein schönes Andenken.
Aber hat sie das gerne gemacht, weißt du das?
Das weiß ich nicht so richtig. Es war halt auch so eine Form von Zuwendung und Zuneigung, die sie damit ausgedrückt hat, so auf ihre Art. Ne? Sie wollte halt, dass wir alle warme Füße haben und deswegen gab es dann halt immer Socken von der Oma. Aber ob ihr das Stricken an sich Freude gemacht hat, das weiß ich leider nicht. Gute Frage, das hätte ich mal noch recherchieren sollen. Ist leider zu spät, sie ist schon gestorben.
Ja. Musstest du denn in der Schule stricken und häkeln lernen?
Ja, und es ist echt ein bisschen auch ein Kindheitstrauma für mich. Also ich hatte das Schulfach Textiles Gestalten, hieß es damals. Und wir sollten häkeln lernen. Und ich konnte es halt gar nicht. Also ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Und irgendwie hat meine Lehrerin mir es dann auch nicht nochmal irgendwie beigebracht, sondern es hieß, okay, also der Topflappen oder was wir da gestrickt haben, der muss jetzt morgen fertig sein. Und dann hat sie so gesehen, was ich da gemacht habe, und ich war immer noch so eine Reihe Luftmaschen und dann irgendwie 5 verkrepelte feste Maschen, aber war vollkommen klar, ich krieg's nicht hin. Und dann hat sie gesagt, naja, Alena, also wenn es bis morgen nicht da ist, dann gibt's halt eine 6. Und ich war so eine total angepasste und strebsame Schülerin. Also ich hatte mein ganzes Grundschulzeugnis war voller Einsen und es war für mich auch irgendwie vollkommen natürlich, dass man überall eine 1 hat. Also mir fielen die meisten Sachen halt auch so zu und daran bin ich jetzt so zum ersten Mal richtig gescheitert. Und die Vorstellung, eine 6 auf dem Zeugnis zu haben, die war mir so schrecklich. Also ich dachte wirklich, okay, das war's, mein Leben ist verwirkt. Ich habe alles versaut und bin in der Schule irgendwie wohl komplett zusammengebrochen und bin da komplett ausgeflippt und habe da rumgeschrien und geweint, weil ich eine Panik hatte vor dieser Note, obwohl es, also meinen Eltern ist vollkommen wurscht gewesen, die hätten sich kaputt gelacht wahrscheinlich oder hätten das irgendwie, hätten sich darüber amüsiert, aber es war jetzt nicht so, dass ich deswegen Ärger gekriegt hätte oder so. Es war mein Versagen, das mir da so vor Augen stand, und dann bin ich also vollkommen zerstört nach Hause und habe mich meiner Mutter offenbart und die hat gesagt, na komm, dann zeige ich dir das jetzt nochmal eben schnell, das ist gar nicht schwer, und dann haben wir uns hingesetzt, sie hat es mir halt noch einmal richtig gezeigt und dann habe ich irgendwie noch 10 Reihen halbe Stäbchen oder feste Maschen oder was auch immer dahin hingehäkelt und dann gab es noch eine 2- und dann musste ich doch nicht sterben, zum Glück.
Ja, aber dann hast du da ja ein ähnliches Trauma erlitten wie viele andere im Sportunterricht, ne?
Also ja, vielleicht ja, so ähnlich, ja.
Ja, auch dieses so, wenn man es nicht kann, dann bringt es einem auch keiner bei, außer wenn man das Glück hat, irgendwie zu Hause jemand zu haben, der dann vielleicht doch die Freude an der Bewegung oder an der Handarbeit irgendwie wieder entfacht. War das ein Fach, habt ihr das gemeinsam gemacht, Jungs und Mädchen, oder war das irgendwie getrennt?
Nee, das war gemeinsam, und meine damalige Nemesis, also der Junge, mit dem ich meistens den größten Streit hatte und der, mit dem ich auch mal so ein bisschen um die besseren Noten konkurriert habe und so, der hat am besten gehäkelt. Wow. Der hat nämlich, der hat also echt eine 1 mit Sternchen.
Mit Stäbchen.
Mit Stäbchen und Sternchen bekommen. Ja. Sebastian Schulte, der später im Olympia-Ruderachter saß, also auch eine ganz andere Karriere eingeschlagen hat. Aber der hat richtig super gut gehäkelt und es hat mich natürlich, also zusätzlich zu der Aussicht auf eine 6 in Textiles Gestalten, hat mich die Vorstellung, dass Sebastian Schulte also mit einer 1 aus dieser Nummer rauskommt und ich so versage, das hat mich natürlich besonders gepiekst.
Ja, schöne Grüße an dieser Stelle.
Ja, falls er strickt und das zuhört und hier zuhört, genau. Soll er sich mal melden, dann können wir das nochmal ausdiskutieren.
Ja, um nochmal zurückzukommen auf das Thema Mutterschaft und Stricken. Also ich habe beobachtet, auch an mir selbst, viele Mütter fangen mit dem Stricken an, um eben gerade aus dieser Situation zu Hause gelangweilt und überfordert auszubrechen. Denn also beim Stricken, also wenn man ansonsten zu Hause bleiben muss und sich um kleine Kinder kümmern muss und deshalb eben sich nicht so richtig frei bewegen kann vielleicht. Beim Stricken kann man ja dann gestalten. Man kann aussuchen, was das für ein Projekt sein soll. Man kann auch aussuchen, ob es herausfordernd oder eher langweilig sein soll. Also man ist da selber mal der Boss. Und andererseits ist es aber auch ja eine Tätigkeit, die von den Frauen in der Vergangenheit einfach erwartet wurde, so wie in deinem Buch. Also, wie siehst du denn Stricken und Handarbeiten vor diesem Hintergrund auf der Emanzipationsskala. Das haben wir ja eben schon so ein bisschen gestreift, das Thema.
Ja, also wie gesagt, ich finde, es hat was total Selbstermächtigendes. Und ich glaube, also wenn ich an mich selber denke, an die Zeit, als meine Kinder noch kleiner waren, waren so die Ruheinseln, die man so hatte, die habe ich halt meistens irgendwie gefüllt, indem ich irgendwie auf dem Bett gelegen und mal an die Wand geguckt habe oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich dann was, wo man erst recht leicht gestört und abgelenkt wird, weil man ja für andere sichtbar jetzt gerade eigentlich nichts macht oder nichts zu tun hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man aber sich gut versenkt hat in ein schönes Strickprojekt, dass vielleicht, wer weiß, möglicherweise die Hemmung jetzt da mit Karacho dazwischen zu grätschen und jetzt aber ganz dringend irgendwie einen Keks oder ein Butterbrot oder das neue WLAN-Passwort zu brauchen, eventuell möglicherweise höher wäre. Aber möglicherweise täusche ich mich da auch. Also ich glaube, es könnte eine Zeit, die man so tatsächlich irgendwie für sich hat und die man mit etwas füllen kann, das vielleicht auch so ein bisschen so einen meditativen Charakter bekommen kann und wo man so ein bisschen seine Kanäle wieder neu sortiert und ein bisschen Gedanken ordnet und so. Also mir hätte es mit Sicherheit, ich war ganz bestimmt eine auch oft überforderte und gestresste Kleinkindmutter. Und mir hätte es mit Sicherheit sehr gut getan, sowas zu machen. Und mir eben auch Zeit dafür zu nehmen und zu erkämpfen und zu sagen, das ist jetzt hier aber meine Stunde und die verbringe ich hinter dieser Tür und seht zu, wie ihr klarkommt. Jemand anders muss euch das, Papa muss Essen machen. Ich stricke jetzt hier eine Stunde und höre dabei vielleicht ein Hörbuch oder guck fern oder wie auch immer.
Ja, das Schöne ist auch, dass man bei den meisten Handarbeitsprojekten relativ schnell einen Fortschritt sieht. Mhm. Und ich finde, bei der Kinderaufzucht dauert das ja dann doch oft ein bisschen länger, bis sich Erfolgserlebnisse einstellen. Und ich glaube, dass es vielleicht auch deshalb so ist. Also ich habe das wirklich bei ganz, ganz vielen Frauen beobachtet, auch bei Frauen, die noch länger und noch intensiver sich um ihre Kinder gekümmert haben, weil sie ein Kind oder mehrere Kinder mit einer Behinderung haben. Mhm. Das sind oft besonders eifrige Handarbeiterinnen, die das dann eben als, die nutzen das als Ventil und als eben sozusagen ihren Garten, wo sie dann bestimmen können und Einfluss auf das haben, was passiert und was hinten rauskommt.
Ja, und man erschafft halt was. Also es kommt was hinterher dabei raus. Es ist halt, also ich will jetzt irgendwie nichts Doofes gegen Yoga sagen oder so, aber am Ende steht halt ein Produkt im schönsten Fall und das ist doch wahnsinnig toll. Also was einen vielleicht dann auch an eine bestimmte Phase im Leben erinnert oder womit man dann auch hinterher bestimmte Gedanken verbindet und wer weiß, also vielleicht hat man dann einen Schal um und weiß, oh, das war in der Zeit, als das Kind besonders viel gezahnt hat und es war besonders anstrengend, aber guck mal, habe ich auch geschafft und in der Zeit habe ich sogar diesen Schal gestrickt oder irgendwie sowas. Also ich stelle es mir super vor und ja, ich wünschte, ich hätte es damals gekonnt und wer weiß, vielleicht lerne ich es noch. Jetzt, wo wir so lange drüber reden, kriege ich echt richtig Bock. Ja, ich gucke mir jetzt deine YouTube-Filme an. Ich lerne jetzt stricken. Ich sage es jetzt hier öffentlich.
Aber ich möchte dich wirklich nicht vom Schreiben abhalten. Also wirklich aus extrem egoistischen Gründen. Ich wollte nämlich jetzt gerade überleiten, bevor du deine Begeisterung für Stricken, deine neu erwachte Begeisterung für Stricken erwähnt hast, wollte ich eigentlich sagen, dass es beim Schreiben ja auch so ähnlich ist. Das ist ja auch was sehr, sehr Produktives, wo man auch relativ schnell dann eben sieht, dass man die Seite vollgeschrieben hat oder eben langsam vollgeschrieben hat. Aber es passiert was und es quatscht einem normalerweise auch erstmal keiner rein. Insofern besteht da vielleicht eine gewisse Verwandtschaft.
Das stimmt, aber man kann nicht so gut Hörbücher nebenbei hören. Das kann ich schon mal, sagen.
Das gar nicht. Nee, also es ist auf jeden Fall eine andere Art von inhaltlicher Beschäftigung mit der Materie gewünscht und gefordert. Hörst du denn selber Hörbücher? Hast du eine Affinität zu den Audiomedien? Ich meine, du machst ja auch selber einen Podcast.
Ja, also ich höre nicht so häufig Hörbücher, ehrlich gesagt, aber ich höre ganz gerne Podcasts und mein Mann hört sehr gerne Hörbücher und der hört immer mit großer Begeisterung, das ist vielleicht noch am nächsten dran an sowas wie einem Hörbuch, den Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka, der heißt Kein Mucks. Und den findet man in der ARD-Audiothek und das sind alte Kriminalhörspiele aus den 50er Jahren. Und ich mag das immer total gerne, wenn er zum Beispiel kocht. Er hört es oft beim Kochen und ich liege auf dem Bett und gammel so rum und dann höre ich diese und dann höre ich so aus der Küche erstens ihn mit den Töpfen klappern und so und höre aber diese alten und noch diese Theatersprechstimmen, die haben ja noch so eine, ich finde diese alten Sprecher, die haben ja nochmal so einen ganz anderen Sprachduktus und so eine ganz andere, es ist eine andere Form des Sprechens und das höre ich dann, ohne dass ich so richtig zuhören muss, höre ich so diese Sprachmelodie und das finde ich immer total gemütlich. Also er liebt diesen Podcast sehr und diese alten Kriminalhörspiele und ich liebe es sehr, ihn dabei aus dem Nebenzimmer so ein bisschen zuzuhören.
Sind die denn so harmlos, wie man sich das vorstellt, so 50er Jahre Idyll Doris Day mäßig oder ist es auch gemein, was da passiert?
Also ich glaube, es ist jetzt nicht ganz so Psychothriller-Schlachteplatte mäßig. Das hört man dann vielleicht aber auch gar nicht so gern beim Kochen und ich höre sowas sowieso nicht gern. Nee, ich glaube, das sind schon so Edgar Wallace-mäßige Geschichten und was man gut so nebenbei hören kann, ohne dass man das Gefühl hat, man muss doch lieber die Fenster schließen und nochmal gucken, ob man die Haustür ordentlich abgeschlossen hat und sich total gruseln muss. Ich bin nicht sicher, da muss ich ihn vielleicht nochmal fragen, wie gut manche von denen gealtert sind, was so Gender-Fragen betrifft und die klischeehafte Zeichnung speziell von Frauenfiguren. Das kann ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sagen, könnte mir vorstellen, dass man das dann auch ein bisschen immer im Kontext der jeweiligen Zeit sich anhören muss. Aber interessant ist es auf jeden Fall, alte Hörspiele zu hören.
Ja. Was für Podcasts hörst du denn?
Ich höre auch immer so ganz unterschiedlich. Ich höre wahnsinnig gern Drinis. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das,
der hat ja gerade einen Preis bekommen auch, ne?
Ja, genau. Das ist ein Podcast übers Introvertiertsein, übers Drinbleiben, also sowohl örtlich als auch irgendwie so mental. Den finde ich sehr lustig und charmant. Und ich höre so ein paar amerikanische Politik-Podcasts. Ich höre einen Ratgeber-Podcast von Danny Lavery. Der heißt Big Mood, Little Mood. Der ist auch sehr schön. Und Literatur-Podcasts höre ich auch ganz gerne, wenn Bücher vorgestellt werden oder AutorInnen. Solche Sachen.
Und was machst du dann, wenn du die hörst? Liegst du dann auf dem Bett und konzentrierst dich da drauf oder machst du auch irgendwas nebenbei?
Nee, meistens mache ich das beim Kochen tatsächlich. Beim Kochen oder beim Autofahren. Aber am liebsten, also Kochen ohne Podcast funktioniert schon gar nicht mehr so richtig. Ich brauche das dann im Hintergrund, den Sound und das Gespräch. Und beim Kochen finde ich total schön und gemütlich.
Ja, ich habe auch letztes Jahr mit Podcasts angefangen, als es da losging mit Christian Drosten und
den höre ich natürlich auch sklavisch jede Woche. liebe ihn, brauche das, kann nie wieder ohne leben, auch wenn Corona vorbei ist, möchte ich weiterhin Coronavirus-Update mit Christian Drosten und Sandra Ziesek hören.
Aber das wurde mir irgendwann war das zu viel Info. Und dann habe ich gedacht, ich möchte jetzt lieber was hören, was nichts mit meinem Leben und nichts mit den Problemen, die wir im Moment haben, zu tun hat. Und dann habe ich angefangen von Elena Ferrante, die neapolitanische Saga, heißt es ja auf Deutsch, mir anzuhören. Und ich habe erst gedacht, ja, super, meine geniale Freundin hört sich gut an, höre ich mal rein. Und habe erst danach gemerkt und gewusst, dass es 4 Bücher sind. Also. Und ich habe gedacht, Mensch, ich will wissen, wie es ausgeht. Und der erste Teil ist schon total lang, ist irgendwie 12 Stunden oder so. Und dann war ich ganz enttäuscht, dass ich dann immer noch nicht wusste, wo die Freundin abgeblieben ist. Und dann, habe ich die anderen 3 dann auch noch gehört und wusste es am Ende dann immer noch nicht. Also, aber so hat das im Grunde angefangen. Also es ist so ein bisschen
genau mit diesem Gefühl habe ich diese Bücher gelesen damals und wünschte, jemand hätte mich ein bisschen gewarnt, weil Das erste ist super und die anderen drei sind auch super, aber da hat mich auch vieles irgendwie ein bisschen aufgeregt. Deswegen mir hätte das erste wahrscheinlich gereicht.
Ja, aber ich fand eigentlich, also die haben vom Tempo her passen die sehr gut zum Hören und zum nebenbei was machen, weil es sehr viele Wiederholungen gibt. Also es wird immer wieder gesagt, wer jetzt der Cousin von wem ist und wer jetzt die Schwiegermutter von wem ist. Und es wird alles immer wieder erklärt, sodass selbst wenn man nebenbei kocht oder einen jemand mal anspricht oder so oder eben das Motorrad vorbeifährt, dass dann immer noch man immer
das
noch
immer folgen noch, kann.
Genau, man kann immer noch ganz gut folgen und das ist dann ganz schön.
Ja. Hast du Nino auch so sehr wie ich? Es gibt ja keine literarische Figur, die ich so sehr hasse wie Nino.
Ich fand Stefano schlimmer. Also
ja, der ist natürlich schlimmer so als Typ, aber Nino geht mir richtig, also manchmal denke ich zurück an Nino und denke immer noch, du blöder.
Jetzt
Idiot.
Müssen wir erklären, was das für Leute sind, ne? Also.
Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, also die zwei Freundinnen, um die es geht in dem Buch, streiten sich im Grunde auf eine Art, also lieben denselben Mann und ein schrecklicher Typ einfach. Ja. Ich fand den doof.
Und der, den ich meine, ist der Ehemann von der einen, von dem sie sich aber trennt. Und der ist ja sogar gewalttätig. Und das ist. Nino ist zwar ansonsten auch fies und betrügt und so weiter und vernachlässigt seine Familie N, aber der andere ist ja wirklich körperlich gewalttätig. Also das finde ich eigentlich noch schlimmer.
Ja, aber da ist die Sache so klar. Aber bei Nino, der ist einfach so eine, ich weiß auch nicht, ist einfach ein Lurch. Ich bin immer noch sauer irgendwie über diesen Typen.
Ja, also fiese Männer kommen ja in deinem Buch gar nicht so richtig vor. Also zumindest nicht so als Figur, oder? Fiese Männer, finde ich, habe ich da jetzt nicht drin entdeckt.
Fies vielleicht nicht, aber also so richtig super gut wegkommen sie nicht alle. Aber alle Figuren in dem Buch sind natürlich auf ihre Art ein bisschen ambivalent. Und ich habe eine Figur, die ich schon auch ein bisschen da reingeschrieben habe, weil ich jemanden wollte, der einem richtig auf die Nerven geht. So wie mir Nino auf die Nerven gegangen ist. Einer, der so ein bisschen Comic Relief bietet, aber auch richtig rumnervt.
Ja, weil der kriegt ja am Ende auch noch die Kurve.
Ja, er kriegt noch ein bisschen die Kurve, das stimmt. Aber erstmal nervt er ordentlich.
Okay, wir wollen nicht spoilern. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante, spannende Figur. Und wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben auf Alenas Buch. Und dass ihr viele tolle Sachen produziert, die wir dann auf Social Media der Autorin zeigen können, dass sie uns inspiriert hat mit ihren Worten und uns
gut. Oh, das ist so toll. Ich würde mich so freuen.
Ja, bei so guter Unterhaltung sollte das eigentlich kein Problem sein. Insofern ganz herzlichen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte und dass wir über dein Buch und dein Verhältnis zum Handarbeiten und Stricken reden konnten. Wir wünschen uns von dir noch ganz viele andere tolle Bücher und Hörbücher. Und wenn du stricken lernen möchtest, sind wir natürlich gerne für dich da. Aber wie gesagt, schreiben finde ich in deinem Fall echt wichtiger.
Du wirst sehen, ich komme drauf zurück. War eine sehr große Freude. Vielen Dank für die Einladung und allen, die es hören, einen schönen Sommer und viel Spaß beim Hörbuch hören und beim Stricken.